Hi und herzlich willkommen zum Podcast von Aestheticated. Getreu unserem Motto One Lifestyle, One Spirit, One Brand wollen wir vom größten Natural Bodybuilding und Fitness Team in Deutschland euch unseren Athleisure Lifestyle etwas näher bringen. Wir alle sind Kraftsportler und Bodybuilder, die an ihrem individuellen, ästhetisch perfekten Körper arbeiten. Entgegen der allgemeinen Wahrnehmung, dass diejenigen, die in einem Fitnessstudio trainieren, nur verkappte, die Menschheit hassende Einzelgänger sind, fördern wir das Gemeinschaftsgefühl, indem wir uns gegenseitig zu neuen Höchstleistungen antreiben. Das erklärt auch unseren Namen. Aestheticated ist die Verbindung von Aesthetic, also dem Streben nach der perfekten Optik, und Dedicated, also der täglichen Hingabe, die wir aufbringen, um dieses Ziel zu erreichen. In unserem Podcast wollen wir euch aber nicht nur den Athleisure Lifestyle zeigen, sondern auch über das Training im Gym, die Ernährung als Bodybuilder und Wettkampfeindrücke unserer Athleten erzählen. Danke, dass ihr dem Team Aestheticated zuhört. Wir hoffen, dass ihr angenehm in der Bahn, im Auto, im Flieger sitzend euch unsere Folge reinzieht und dass es euch gut geht. In unserer letzten Folge haben wir darüber gesprochen, ob man sein Training und die Ernährung in die Hände eines Coaches legt oder doch in Eigenregie dies übernehmen will. Damit ihr die Grundlagen für die Eigenregie nicht irgendwo aus dem Netz holen müsst, haben wir uns in der heutigen Folge unseres Podcasts dazu entschieden, die Grundlagen der Ernährung darzustellen. Kalorien, Makronährstoffe und eine kurze Auswahl an Mikronährstoffen mit allerlei nützlichen Hinweisen, wie ihr eure Ernährung strukturieren und planen könnt. Zwei Dinge möchte ich aber auf jeden Fall noch vorwegstellen. Zum einen sind wir keine Ärzte und können und wollen euch keine Einnahmeempfehlungen geben. Jegliche Veränderungen in eurer Ernährung solltet ihr immer vorher mit einer fachlich versierten Person besprechen, besonders dann, wenn ihr Vorerkrankungen mitbringt. Nehmt das nicht auf die leichte Schulter, ihr habt nur den einen Körper und die eine optimale Gesundheit. Zum anderen kommt langsam in Deutschland der Sommer an und damit auch die Zeit der Allergiker. Wie ihr gleich hört, ist Richard leider einer dieser armen Menschen. Seht also bitte nach, wenn unser Maschinenbauer hier und da mal deutlich nasaliert. Hallo Richard.
Hallo Steve.
Ich grüße dich zu unserer vierten Folge vom Podcast.
Genau. Und wir sind jetzt ab dieser Woche auch auf iTunes erreichbar. Und in Zukunft hoffentlich auch auf Spotify. Und diese Woche soll es mal um die Basics zum Thema Ernährung gehen.
Genau. Und an der Stelle auch nochmal ein großes Lob und vielen Dank an Andrew, der sich um alles gekümmert hat. Sollte man an der Stelle auch nochmal sagen. Ohne den wird der Podcast nur halb so gut laufen. Und wir hoffen, dass ihr uns jetzt auch über die RSS-Feeds überall bekommen könnt. Da sollten wir hoffentlich jetzt mittlerweile auch vertreten sein. Und Richard schießt jetzt los.
Genau. Wir haben uns heute mal gedacht, wir erzählen uns heute nochmal die Grundlagen der Ernährung. Was solltet ihr wissen über Kalorien, Makro, Mikronährstoffe, damit wir einfach mal hier nochmal die Grundlage für weitere Podcasts legen. Vielleicht für die Leute, die jetzt noch nicht so sehr in dem Thema drin sind und für die anderen vielleicht nochmal als Auffrischung. Und da haben wir direkt die erste Frage: Was sind überhaupt Kalorien und wie funktioniert damit mein Körper? Also was ist erstmal eine Kalorie? Also eine Kalorie ist im Prinzip eine Energieeinheit und die beschreibt den Energiegehalt von Nahrung. Das bedeutet, jedes Nahrungsmittel, was ihr habt, besteht aus verschiedenen Bestandteilen und jeder dieser Bestandteile hat, wenn ihr den Körper aufnimmt, einen gewissen Energiegehalt und diesen beschreibt man halt mit einer Kalorie. Wie viel hat dann jedes Nahrungsmittel? Also habe ich drei Grundnahrungsmittel, das sind Eiweiße, Kohlenhydrate und Fette. Eiweiß hat 4 Kilokalorien, Carbs hat auch 4 und 1 Gramm Fett hat 9 Kilokalorien.
Genau, für die Erbsenzähler könnte man sagen, das ist 4,3, 4,3, 9, irgendwas, aber kein Mensch rundet das so auf und 4, 4, 9 reicht da völlig, um das zu wissen. Man sollte vielleicht an der Stelle noch sagen, werden wir aber heute gar nicht mehr weiter sonst thematisieren, Alkohol hat 7 Kilokalorien, aber damit sei genug zu Alkohol gesagt.
Genau. Und wie funktioniert das jetzt im Grundsatz? Kalorie in, Calorie out. Also,
Nee, bitte, ich habe nur schmatzen wollen.
Im Prinzip habt ihr euren Körper, wenn ihr dem Kalorien zuführt oder Nahrung zuführt, fügt ihr ihm immer diese Energie zu und die verbrennt er dann. Das heißt, ihr habt einen gewissen Energiebedarf, der sich, werden wir gleich nochmal drauf zurückkommen, wie der sich zusammensetzt. Und ganz grundlegend kann man sagen, wenn ihr diesen Bedarf überschreitet, werdet ihr zunehmen. Wenn ihr diesen Bedarf unterschreitet, werdet ihr abnehmen. Das ist die typische FDH-Diät, das heißt, frisst die Hälfte. Wenn du natürlich weniger zu dir nimmst, wirst du abnehmen. Wenn du mehr zu dir nimmst, wirst du natürlich zunehmen.
Das wäre auch, damit wäre auch alles zu den Leuten gesagt, die immer behaupten, ich kann essen, ich kann so wenig essen, wie ich will, ich nehme nicht ab. Nee, das stimmt nicht. Dann isst du einfach noch zu viel. Gerade bei Frauen ist halt das Problem, wenn man schon eh klein und zierlich ist und nicht allzu viel Körpermuskeln verbrennen ja Fettmasse, verbrennt keine Energie. Wenn man jetzt schon mit wenig Grundmuskelmasse kommt, dann ist natürlich auch der Grund, also die Kalorien, die man grundsätzlich verbraucht, sind halt auch schon sehr gering. Da isst man am Tag dann auch nicht mehr allzu viel. Das sei an der Stelle nur gesagt. Und man sollte einfach immer vor Augen halten, dass irgendwann nimmt man ab. Also ich muss den Menschen noch treffen, der sagt, wenn ich nichts esse, nehme ich immer noch zu, dann nehme ich nicht ab. Da würden sich die ganzen hungernden Menschen auf der Welt freuen, wenn wir den dann genetisch analysieren, dann wird keiner mehr wegen Hunger sterben. Also irgendwann nimmt man ab.
Der betreibt dann Photosynthese.
Genau.
Aber wenn du gerade schon über Grundbedarf oder Grundumsatz geredet hast, wie setzt sich denn der Kalorienbedarf des Menschen zusammen? Willst du das kurz erklären?
Also grundsätzlich haben wir abhängig von dem Gewicht der sogenannten Lean Body Mass, also der fettfreien Masse am Körper, der Muskulatur im Endeffekt, die Energie verbrennt, die Organe verbrennen ja auch noch im gewissen Umfang Energie, haben wir einen Grundumsatz, den kann man, ich sag jetzt einfach mal, gibt man einen Grundumsatzrechner im Internet über Google ein, wüsste x Milliarden Rechner finden und die spucken mehr oder weniger alle immer denselben Wert aus. Das heißt, ja, dazu hätte ich meines Erachtens eigentlich alles schon zum Grundumsatz gesagt. Wir haben also der Grundumsatz, der ist der, den ich brauche, wenn ich den Tag über sediert im Liegen im Bett verbringen würde, mich nicht bewege, keinen Finger krumm mache, dann verbraucht mein Körper diese Anzahl an Kalorien, um die lebensnotwendigen Funktionen aufrechtzuerhalten. Insofern ist das kein allzu hoher Wert. Ja.
Und dazu habe ich zusätzlich noch ein, nennen wir ihn Aktivitätsumsatz. Das ist ein veränderlicher Umsatz, der auf den Grundbedarf sozusagen wie ein Faktor draufkommt, mit dem ihr das Ganze multipliziert. Der ist bei jedem verschieden und der richtet sich vor allem nach eurer Aktivität. Viele denken jetzt, okay, da geht es um die Stunde Training, die ich am Tag im Fitnessstudio verbringe. Aber vor allem bei Kraftsportlern oder bei Bodybuildern setzt er sich hauptsächlich auch aus eurer sonstigen täglichen Aktivität zusammen. Das heißt, wie oft laufe ich jetzt während meines Jobs, fahre ich viel mit dem Auto oder fahre ich mit dem Rad? Das können Unterschiede sein, wie wenn ich jetzt zum Einkaufen gehe, fahre ich da mit dem Auto hin, laufe ich dahin, fahre ich mit dem Rad dahin. Das heißt, gerade wenn ihr in Diät seid, öfter bewegen, erhöht euren Grundumsatz, dadurch werdet ihr mehr verbrauchen. Der ist, wie gesagt, bei jedem verschieden, ist täglich veränderlich und die Mischung aus Grundbedarf und Aktivitätsumsatz, die ist es wichtig, dass ihr die herausfindet und diese Kalorienrechner können euch dafür einen Anhaltspunkt geben und sie sind aber nicht hundertprozentig genau, weil, wie gesagt, jeder Körper anders funktioniert und ihr solltet am besten, wenn ihr gar nicht wisst, wo ihr starten müsst mit eurem Kalorienbedarf, einfach mal da anfangen, dann euren Grundbedarf oder Aktivitätsumsatz dort eingeben, ausrechnen lassen und dann mal eine Woche lang danach essen und mal schauen, wie verhält sich denn mein Körpergewicht. Und nach 2-3 Wochen könnt ihr dann sagen, okay, das ist zu viel, das ist zu wenig, gehe ich langsam runter, gehe ich langsam hoch.
Ja, gerade hier merkt ihr auch, dass immer, je nachdem, mit wem man spricht, wird man immer andere Vokabeln hören. Also ich spreche immer vom Grundumsatz und vom Leistungsumsatz und der Leistungsumsatz ist mein Grundumsatz plus mein sogenanntes Physical Activity Level, also meine physischen Aktivitäten, die ich am Tag aufbringe. Da gibt es verschiedene Rechner, ob man jetzt die Cadd-McArdle-Formel nimmt oder Benedict Harris oder wie auch immer, weiß der Geier. Das sind alles Formeln. Und Formeln können zwar ganz nett mathematisch irgendwas berechnen, aber nicht individuell den Menschen berechnen, weil das kann eine Formel nicht hergeben. Deswegen, wenn ich jetzt mit Coaches spreche oder mit anderen Sportlern und so weiter, ich kann, wenn ich einen Leistungsumsatz montags, bin ich viel gelaufen, habe mich viel bewegt, war noch im Fitnessstudio und, da ist mein Leistungsumsatz irgendwo bei 3100 Kilokalorien und am nächsten Tag war ich relativ statisch, habe auf der Couch gesessen, Fernsehen geguckt und. Hab mich nicht großartig bewegt, dann kann mein Leistungsumsatz auch bei nur 2700 Kilokalorien gewesen sein oder sogar noch drunter, 2600. Das Wesentliche ist eigentlich, dass man wie Richard auch schon gesagt hat, die alltäglichen Bewegungen, die man macht, die darf man nicht vernachlässigen. Das kennt jeder, der in einer Wettkampfvorbereitung war, wenn die Kalorien eh runtergehen und man immer mehr in den Zombie-Modus kommt und am liebsten nur noch irgendwo rumliegen möchte, dann geht natürlich der Leistungsumsatz immer weiter in den Keller und das ist halt das Tricky bei den Bodybuildern oder den Physikathleten, wenn wir irgendwo auf ein ganz niedriges Körperfettniveau kommen wollen, dann müssen wir uns gegen Ende tatsächlich zwingen, dass wir bei Bewegung bleiben, weil das immer noch das beste Mittel zum Abnehmen ist. Einfach nur ins Fitnessstudio zu gehen. Kraftsport verbrennt gar nicht mal so wahnsinnig viel Energie.
Genau. Es hilft euch maximal dabei, euren Grundbedarf zu erhöhen, indem ihr natürlich wieder Muskelmasse draufpackt, die dann bei jedem Mal wieder mehr Kalorien verbrennt.
Ja, wobei der Faktor ist gar nicht so wahnsinnig riesig. Ne? Also da müsste man, klar, wenn ich 10 Kilo Muskelmasse draufpacke, dann verbrenne ich auch deutlich mehr Kalorie, ja. Aber wir als Natural Bodybuilder sind, wenn wir in einem Jahr 10 Kilo Muskelmasse draufpacken, dann ist das vielleicht das Newbie-Jahr, wo wir gerade anfangen zu trainieren, aber ansonsten hält sich das eher in Grenzen.
Genau. Wenn wir das hier alles analysieren, das heißt, im Prinzip kommt es darauf an, wie viel Kalorien nehme ich zu mir. Mein Grundumsatz ist relativ fest, mein Aktivitätsumsatz ändert sich, dann merken wir auch relativ schnell, es gibt im Prinzip eigentlich kein Wundermittel, was euch im Internet immer wieder angepriesen wird auf diversen Seiten, in diversen Videos, mit dem ich über Nacht abnehmen kann, sondern im Prinzip funktioniert erstmal grundsätzlich alles über den Kalorienbedarf. Das heißt, so viel wie ich esse und so viel wie ich mich bewege etc. wird sich dann auch mein Bedarf bzw. mein Verbrauch einstellen. Und ich werde entweder abnehmen oder zunehmen. Und wenn ich jetzt solche Crash-Diäten mache, wo ich dann einfach gar nichts mehr esse und nur noch Suppe, dann mag das vielleicht kurzfristig funktionieren. Aber langfristig wird sich euer Körper einfach darauf einstellen, dass ihr jetzt weniger zu essen bekommt. Euer Umsatz wird runterfahren und sobald ihr wieder anfangt, normal zu essen, wird alles wieder draufpacken. Und ihr werdet natürlich auch langsamer abnehmen dann nach einer Woche. In der ersten Woche funktioniert das vielleicht noch. Danach merkt der Körper das sofort, fährt euren Umsatz runter. Ihr werdet auch langsamer, schläfriger und deshalb bei sowas nicht an solche Crash-Diäten, an solche Mythen glauben. Welche Diätformen sinnvoll sind und welche wie funktionieren, das werden wir später nochmal behandeln, aber heute soll es erstmal um die Grundlagen gehen.
Genau, und Grundlagen ist vor allen Dingen den Geldbeutel zu schonen, da werden wir ganz am Ende nochmal drauf kommen und sein Geld für gutes und vernünftiges Essen auszugeben und nicht für irgendwie, da ist ja wieder die Nahrungsmittelindustrie sehr oder die Supplementenindustrie sehr, sehr pfiffig. Und kommt jedes Jahr mit der nächsten Beere, die man irgendwo aus dem afrikanischen Hinterbusch rausgezaubert hat, die angeblich, wenn ich sie esse, so und so viel Kalorien verbrennen und dann auf einmal nehme ich ab, alles Käse. Ne? Wenn es irgendwie ein Mittel geben würde, dass ich mir einwerfe und am nächsten Tag ohne Körperfett oder mit sehr wenig Körperfett aufwache, dann garantiere ich euch, hättet ihr das schon in den Tagesthemen oder sonst irgendwo gehört und nicht bei irgendeiner dubiosen XYZ-Supplementenfirma, die meint da was Tolles gefunden zu haben.
Genau. Aber jetzt haben wir über Kalorien geredet, wir haben vorhin schon mal Eiweiße, Fette, Kohlenhydrate angesprochen. Was sind eigentlich oder wie setzt sich unsere Ernährung genauer zusammen? Das sind ja nicht nur Kalorien, sondern im Grundsätzlichen sind das zwei Dinge. Und zwar einmal Makronährstoffe und einmal Mikronährstoffe. Die wichtigsten Makronährstoffe oder die grundlegenden sind eigentlich Eiweiße, Fette, Kohlenhydrate. Die haben, wie gesagt, Eiweiße rund 4 Kalorien, Kohlenhydrate auch rund 4, Fette 9. Und das sind sozusagen die Grundbausteine unserer Ernährung. Da werden wir gleich nochmal genauer drauf eingehen, auf jeden einzelnen. Und dann gibt es noch Mikronährstoffe. Das sind im Prinzip Hilfsstoffe, die euer Körper braucht, damit eure Prozesse richtig funktionieren, damit euer Körper so funktioniert oder so arbeiten kann, wie er das tut. Und das sind beispielsweise Vitamine oder Mineralien.
Ja, an der Stelle sei auch gesagt, was wir im Folgenden hier sagen, ist alles abgesichert. Der Richard wird nachher noch ein paar Quellen auch nennen und ich werde auch noch Quellen zur Hand haben. Aber wir sind keine Biochemiker, wir sind keine Menschen, die das jetzt in die Tiefe studiert haben, sondern aus verschiedenen Quellen wiedergeben und versuchen, das so rüberzubringen, dass ihr was davon habt. Das heißt, ich hoffe, ihr erwartet jetzt nicht, dass wir euch hier eine chemische Zusammensetzung, Auflistung und biologische Superanalyse liefern. Da gibt es andere Menschen, die können das deutlich besser und das ist zielführender. Aber wir werden euch jetzt erstmal erklären, das richtet sich auch sicherlich an die, wie Richard gesagt hat, an die Anfänger oder die, die es aufrichten wollen, einfach nur mal das Grundlegende wiederholen. Und das Erste, was wir uns gesagt haben, womit wir anfangen, sind die Eiweiße. Richard, sagst du kurz, was Eiweiße sind? Das hast du so schön auf den Punkt gebracht.
Genau, Eiweiße sind im Prinzip die Grundbausteine eures Körpers. Daraus werden beispielsweise eure Haare oder eure Muskeln geformt. Und Eiweiße bestehen im Grundsätzlichen aus 22 Aminosäuren. Das hört man ja manchmal, du musst die Aminosäure nehmen, du musst die Aminosäure nehmen. Im Prinzip sind Eiweiße, egal ob das nur Hühnchen ist oder ob das Getreide ist oder was auch immer, bestehen aus verschiedenen Verkettungen dieser Aminosäuren. Und diese sind, wie gesagt, Grundbausteine eures Körpers. Das heißt, ihr habt in eurem Körper ständig Ab- und Aufbauprozesse. Beispielsweise Aufbau, wenn ich neuen Muskel aufbaue. Und ich baue aber auch ständig körpereigenes Material um. Das heißt, ich baue gewisse Teile von meinem Körper ab und baue sie wieder auf. Und das passiert dauerhaft. Das heißt, auch wenn ich jetzt keinen Muskel aufbaue, brauche ich Eiweiß in meiner Nahrung.
Genau, dazu sei gesagt, dass sich die Eiweiße auch noch in sogenannte essentielle und semi-essentielle Aminosäuren unterscheiden. Und da ist einfach nur das Wichtige für euch, nochmal zu wiederholen und zu wissen, essentielle Aminosäuren muss ich über die Ernährung zu mir nehmen. Die kann der Körper nicht selbst in irgendeiner Form herstellen. Und insofern, das, was man da am häufigsten mal hört, ist die Aminosäure Leucin. Die löst die Muskelproteinsynthese aus, also ab so einem Wert von 3 Gramm Leucin, wenn die in der Nahrung drin sind, wird die Muskelproteinsynthese maximal angeregt und diese Prozesse, wie Richard gesagt hat, Muskelproteinsynthese und Muskelproteinabbau finden immer zeitgleich im Körper statt, aber für uns ist ja wichtig, wenn wir unsere Muskelmasse erhalten wollen oder Muskeln aufbauen wollen, dass die Muskelproteinsynthese nach Möglichkeit immer höher ist als der Abbau vom Muskelprotein. Und deswegen ist, was man da mitnehmen kann, sicherlich interessant. Man sollte schon so versuchen, Eiweiß auf 3 bis 5 Gaben, da gab es jetzt neulich noch Studien auch zu, 3 bis 5 Gaben Eiweiß am Tag aufzuteilen. Die sollten nach Möglichkeit immer so bei 30, 40 Gramm sein an reinem Eiweiß.
Aber da muss ich dir beispielsweise widersprechen, weil ich seit mittlerweile fast 2,5 Jahren einen Großteil meines Eiweißes einfach auf einmal konsumiere oder einen Großteil meiner Nahrung das oft gemacht habe und ich habe nicht gemerkt, dass ich dadurch mehr Muskel abgebaut habe. Also ich habe in meinem Körper einen gewissen Aminosäurenpool, der gefüllt wird und ob ich das nur über eine Gabe mache oder über 3, 4 Gaben, ist vielleicht manchmal für den Körper einfacher zu verdauen, aber es funktioniert genauso gut, wenn ich das über eine Gabe mache.
Ja, das ist absolut richtig, weil wenn man einfach sich das logisch überlegt, wenn wir als Höhlenmenschen rumgelaufen sind, da waren wir schon ziemlich körperlich gleich wie jetzt, wir sahen nur ein bisschen anders aus. Da hatte man auch nicht seinen Shaker immer mit dabei oder das Stück Mammut, von dem man mal genüsslich naschen konnte. Da hat man sich einmal vollgefressen mit irgendwas und dann ging es auch ein paar Tage ohne Eiweiß. Also man sollte nicht die Shaker-Rage bekommen, indem man nach dem Training merkt, oh verdammt, ich habe meinen Shaker nicht mit dabei. Das ganze Training war für ein A und ne, Save the Gains, alles umsonst. Nur weil ich mein Eiweiß nicht danach trinken kann. Nein, natürlich kann ich mein Eiweiß auch in einer großen Dosis zu mir nehmen am Tag oder in 2 großen Dosen. Wenn man sehr effizient oder sehr effektiv sein will, dann macht es natürlich Sinn, das über mehrere Gaben aufzuteilen, weil man immer wieder einen Peak in der Muskelproteinsynthese den erreicht über die Ernährung. Das ist aber nicht der alleinige Wert und wir reden hier von einem Unterschied von ein paar Prozent, die das sicherlich ausmachen.
Und die wahrscheinlich für, gerade wenn ihr Anfänger seid, noch nicht ausschlaggebend sind. Worauf solltet ihr noch achten, wenn ihr Eiweiß zu euch nehmt, ist die Qualität versus Quantität. Das heißt, tue ich mir hochqualitatives Eiweiß reinhauen oder haue ich mir einfach nur ganz viel davon rein? Schlagwort, was da oft fällt, ist die biologische Wertigkeit, um es mal kurz vorwegzunehmen. Darüber könnte man vielleicht nochmal einen eigenen Podcast über das Thema Qualität versus Quantität machen. Aber was sagt die biologische Wertigkeit aus von einem Eiweiß? Die biologische Wertigkeit eines Eiweißes sagt aus, wie gut das Eiweiß vom Körper umgebaut werden kann und für körpereigene Prozesse genutzt werden. Das heißt, als Referenzwert nimmt man da immer das Vollei, das hat die Wertigkeit von 100, das heißt nicht, dass es die höchste Wertigkeit hat, sondern das war einfach damals das, woran man es gemessen hat. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Whey-Protein habe, das hat eine Wertigkeit von 104. Das kann der Körper sehr gut aufnehmen, sehr einfach umbauen. Wenn ich jetzt dazu Weizen nehme oder Rind hat zum Beispiel nur 80, dann kann der Körper das etwas schlechter aufnehmen, etwas schlechter umbauen. Wichtig, was für uns dabei wichtig ist, einfach, dass wir ein ausgewogenes Aminosäurenprofil haben und uns vielfältig ernähren. Das heißt, gute Eiweiße zu uns nehmen, wie zum Beispiel Protein, wie zum Beispiel verschiedene Fleischsorten oder auch Ei und dass ich auch durch Kombination von Nahrungsmitteln meine biologische Wertigkeit steigern kann. Zum Beispiel Kartoffeln und Ei haben beide 100 bzw. unter 100 von der biologischen Wertigkeit. Wenn ich das vermische, komme ich auf weit über 100. Das heißt, ich kann das Ganze auch kombinieren. Ihr müsst jetzt nicht jeden Tag vom Internet sitzen und schauen, okay, wie ist jetzt meine biologische Wertigkeit? Wichtig ist einfach nur, dass ihr schaut, dass ihr hochwertige Nahrungsquellen zu euch nehmt. Und wenn ihr zum Beispiel sowas habt wie Gluten ist ein Eiweiß, was der im Prinzip ein Klebeeiweiß, kann man so sagen. Das kann der Körper nicht bis ganz schlecht verarbeiten. Und das bringt euch für den Muskelaufbau zum Beispiel nichts. Und wenn ihr euch dann davon ein Kilo reinhaut, dann werdet ihr vielleicht Magenschmerzen bekommen, aber ansonsten überhaupt nichts. Und wichtig für euch ist einfach, passt auf, dass ihr Hochqualitatives esst und euch nicht nur einfach mit Scheiße vollpumpt.
Ja, richtig. Also das, was man früher schon, was Mama gesagt hat, ist ausgewogen oder ist mal verschieden, es ist nicht immer nur die ganze Zeit das und so weiter. Ne? Also ich glaube, seitdem der YouTube-Internet-Trend in dem Fitnessbereich auch zugenommen hat und verschiedene Dinge von einigen Leuten als unglaublich effektiv angepriesen wurden, haben wir uns dahingehend versteift, dass wir gesagt haben, ich mache jetzt dieses, jenes, sonstiges und das sehr extrem in eine Richtung. Wir wollten ja auch gar nicht über Diät und Ernährungsformen reden, aber ich denke, was man auf jeden Fall schon mal einmal sagen kann, da hat man es abgehakt, ist einfach sich ausgewogen zu ernähren, auch schön ruhig seinen Salat dabei essen, davon schrumpft nicht der Bizeps, dann macht man schon mal erstmal alles richtig. Die Frage, die sich allerdings dabei in Sicherheit stellt, ist, wie viel Eiweiß soll ich denn jetzt nur essen? Jetzt haben wir ja erfahren, was die biologische Wertigkeit ist, was Eiweiße sind, dass man entweder Eiweiß in großen Mengen am Tag zu sich nehmen kann oder aufteilt auf verschiedene Gaben. Aber die Frage ist ja, wie viel Eiweiß soll ich jetzt essen? Das Witzige ist, da wird man im Internet immer unterschiedliche Lager zu finden. Richard und ich haben da mit Sicherheit schon unterschiedliche Meinungen, aber wenn wir jetzt die Natural und Nicht-Natural Community vergleichen, da gibt es natürlich auch einige, die sagen, hier 6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Eiweiß muss man zu sich nehmen, weil dann Masse ist Macht, baust du auf. Ich kenne mich mit dem Thema wirklich nicht großartig aus, weil es mich einfach echt überhaupt auch nicht interessiert und nicht die Bohne. Ich würde aber dazu sagen, wenn man bestimmte Substanzen zu sich nimmt, kann der Körper deutlich mehr Eiweiß umsetzen in Muskelmasse. Da macht es natürlich auch mehr Sinn, viel mehr Eiweiß zu sich zu nehmen, aber als Naturalathlet haben wir da eine biologische Grenze. Meine Empfehlung dafür wäre, wenn ich im Aufbau mich befinde, so 1,8 bis 2,2 Gramm Eiweiß pro Kilo Körpergewicht, da fährt man auf jeden Fall sicher, dass man genug Eiweiß zu sich nimmt, um abgedeckt zu sein, um bei einer ungefähren Schätzung effektiv Muskeln aufzubauen. Befinde ich mich in einer Diät, würde ich persönlich, da halte ich mich an die Empfehlung von Eric Helms und Co., 2,2 bis 3 Gramm pro fettfreier Masse, die man mit sich trägt, also nicht das Körperfett, kann ja kein Muskelproteinsynthese betreiben, keine Nährstoffe verstoffwechseln, da würde ich einen höheren Wert ansetzen, einfach weil wir Muskeln erhalten wollen. Jetzt feuerfrei.
Ich würde zum Beispiel eher auf sagen, Aufbau 1,5 bis 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht sind völlig ausreichend. In der Diät würde ich auch die 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht weiterhin nutzen, einfach aus dem Grund, dass es oft auch sehr schwierig ist, die fettfreie Masse genau zu bestimmen am Anfang der Diät. Das mag vielleicht für Personen möglich sein, die schon öfter die Diät gemacht haben, aber wenn ich jetzt das erste Mal starte oder gerade bei einer typischen Startdiät, weiß ich nicht, was unten drunter ist. Und einfach mal nochmal, um auf das Thema zurückzukommen, was der Steve gerade angesprochen hat. Wenn ihr euch das überlegt, wenn ihr euch 6 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht, nehmen wir mal einen 100 Kilo Athleten, das ist am einfachsten zu rechnen, das sind 600 Gramm Eiweiß. Wenn wir uns jetzt mal überlegen, ein Muskel besteht, oder der menschliche Körper besteht zu 70% fast aus Wasser. Ja. Und ein Muskel besteht zu knapp 80% aus Wasser großteils und zu 20% aus Eiweiß. Wenn ich jetzt pro Woche 100 Gramm Muskel zulegen will, das heißt, es sind übers Jahr gesehen 5,4 Kilo, was für einen Naturalathleten schon verdammt viel ist. Vielleicht am Anfang noch ein Stück mehr, aber fortgeschritten ist das extrem viel. Dann sind das pro Woche bei 100 Gramm Muskel 20 Gramm Eiweiß. Wenn ich diese 20 Gramm über die Woche zusätzlich zunehmen will, bedeutet das sozusagen, wenn wir es jetzt effektiv rechnen würden, vielleicht 3 Gramm am Tag, die ich mehr brauche. Natürlich wird nicht alles hundertprozentig umgesetzt, aber einfach mal dieses kleine Rechenbeispiel, damit ihr seht, dass es, wenn ich meinen Bedarf decken kann mit 200 Gramm, dass es eigentlich wenig Sinn macht, mir 600 Gramm vom Eiweiß reinzuziehen, zumal Eiweiß meistens sowieso teurer ist für euren Geldbeutel und ihr euch damit selber schont und es wahrscheinlich auch für eure Ernährung angenehmer ist.
Ja, ich glaube, da wird auch mal so ein Extrem draus gemacht. Man muss dann unbedingt viel essen und sich reinzwingen, weil wenn man aufbauen will, nur wer viel isst, der, da kommt auch viel bei rum. Also ganz ehrlich, wenn ich 600 Gramm Eiweiß am Tag essen müsste, da kannst du dich auf meinen Rücken setzen und auf meinem Kotzstrahl mit mir zum Mond fliegen. 600 Gramm Eiweiß, ich glaube, auf so einem Hähnchenfilet, 100 Gramm Hähnchen sind 22 Gramm Eiweiß. Mein lieber Scholli, da kann ich ja 3 Kilo Huhn essen, da werde ich garantiert in irgendeiner Hölle von irgendeinem riesengroßen Gockel bis an Ende meiner Tage zerpickt, aber das ist ja
Ihr müsst euch auch immer überlegen, wer macht damit Geld, und zwar sind es am Ende auch die Supplement-Hersteller. Und die wollen natürlich, dass ihr viel Protein konsumiert, und je mehr ihr davon konsumieren müsst, desto einfacher wird natürlich für euch der Shake. Und am Ende verdienen die an jedem Kilo Protein, was ihr kauft, Geld, und davon werden auch Athleten gesponsert. Also da, ich will es niemandem unterstellen, aber da könnte man auch nochmal drüber nachdenken über das Thema. Aber ich denke, Sponsoring oder sowas ist vielleicht nochmal ein eigenes Thema.
Ja, richtig. Und vielleicht kann man höchstens bei Eiweiß noch hinzusagen, der Shake, den Richard gerade erwähnt hat, aus meiner persönlichen Warte, nach dem Training kann so ein Shake Sinn machen, wenn es schnell gehen muss. Es ist halt ein Convenience-Produkt, es ist ein Nahrungsergänzungsmittel, aber versucht es erstmal über die vernünftige, normale Ernährung. In der Regel, ich trinke momentan am Tag einen Shake und komme trotzdem immer so auf 230 Gramm Eiweiß am Tag, die ich zu mir nehme, einfach über die Mengen, die ich esse jetzt momentan im Aufbau. Da sind natürlich auch Weizeneiweiß und sowas mit drin, aber unterm Strich ist es nicht notwendig, hier alle 2 Stunden sich einen Shake reinzuzwirbeln.
Genau. Also bei mir ist es auch so, ich trinke meistens den Shake einfach deshalb, weil es einfach ist. Wenn ich mir einen mache und gucke eher so, dass wenn ich normal mein Eiweiß am Tag nicht geschafft habe oder so, oder wenn ich weiß, ich schaffe es heute nicht, haue ich mir noch einen Shake rein. Aber zum Beispiel in der Diät für einen Wettkampf habe ich gar keinen getrunken über die ganze Zeit. Einfach, weil es mir persönlich angenehmer war, das Eiweiß zu essen und ich dann mehr Volumen im Bauch hatte, als nur so ein Shake, der so schnell durchgeht.
Ja, an dieser Stelle bietet es sich ja quasi an, auf unseren Webauftritt zu verweisen. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, dann könnt ihr das über unsere Instagram-Seite team.aestheticated schaffen. Wir sind auch auf Facebook vertreten. Definitiv besuchen solltet ihr aber unsere Webseite www.b2ad.de, wo wir euch immer neuen Content als Blog anbieten. Kostenfrei, versteht sich. Team Aestheticated ist nicht nur Athleisure Lifestyle, sondern auch Athleisure Wear. Wir bieten qualitativ hochwertige Gymbekleidung an, die aus dem Einheitsbrei herausstechen soll. Wenn du Teil von Aestheticated sein willst, besuch unseren Shop auf www.aestheticated.com. Die Links werden wir aber noch in den Shownotes aufnehmen, so dass du dort schnell zu unserer Webseite kommen kannst.
Genau. Kommen wir dann zum zweiten Makronährstoff, und zwar sind das die Kohlenhydrate. Kohlenhydrate könnt ihr sozusagen als Energieversorger eures Systems sehen. Und ein Kohlenhydrat ist im Prinzip eine Zuckerverbindung. Das heißt, ich habe den Einfachzucker, Glucose und Fructose. Und alle Kohlenhydrate, die wir haben, ob lang oder kurz, setzen sich aus diesen Molekülen zusammen. Das heißt, ich habe einfache und komplexe Kohlenhydrate. Und das sind wieder, wie gesagt, diese Zuckerverbindungen. Und komplex oder einfach bedeutet einfach, einfach ist, ich habe eine sehr kurze Kette, und komplexe Kohlenhydrate, ich habe eine sehr lange Kohlenhydratkette. Diese Kohlenhydrate haben dann natürlich verschiedene Nach- und Vorteile. Das heißt, je länger diese Kette ist, desto länger braucht mein Körper, um das Ganze aufzuspalten. Am Ende wird bei beiden wieder der Zucker rauskommen. Aber ich habe natürlich den Vorteil, wenn ich jetzt einfache kurze Kohlenhydrate zu mir nehme, dann kann der Körper die relativ schnell aufnehmen. Das kann zum Beispiel Sinn machen nach dem Training. Und wenn ich relativ lange, komplexe Kohlenhydrate zu mir nehme, dann wird der Körper die langsamer aufspalten. Und ich kann am Ende, bin ich länger gesättigt, was zum Beispiel in der Diät oft Sinn macht. Oder auch, wenn ihr natürlich abends was esst. Oder
richtig. Kohlenhydrate brauche ich halt einfach auch, wenn ich trainieren gehe, wenn ich Kraftsport betreibe, um Leistung zu erbringen. Sollte jemand mal den Versuch gewagt haben, Kohlenhydrate ganz runterzufahren, und auch hier bitte nicht schlagen. Es gibt ja die Ketose-Anhänger, die auch super Ergebnisse mit sich bringen und seit Jahren super damit fahren. Aber einfach nur, wenn man als Otto normal, ganz normal gegessen hat und das erste Mal eine Diät sich ranwagt und irgendwie über Low Carb oder sonst was gestolpert ist und wenig Kohlenhydrate isst, merkt man wahrscheinlich schnell, dass die Leistung grundsätzlich einbricht. Das kommt halt von den fehlenden Kohlenhydraten. Genau.
Wenn ihr da noch mal genauer wissen wollt, wie das Ganze funktioniert, dann dürfte auf unserem Blog auch ein Artikel sein zum Thema Zitratzyklus. Und da wird euch noch mal genau erklärt, wie funktioniert das Ganze wirklich in unserem Körper und warum können zum Beispiel auch Eiweiße und Fette, warum ist am Ende die Energieversorgung in unserem Körper eigentlich immer über Zucker oder über Kohlenhydrate halt?
Genau, wir haben damit relativ eigentlich schon die notwendigen Sachen zu Kohlenhydraten meines Erachtens gesagt. Also es bringt ja nicht viel noch großartig auszuholen. Man sollte halt einfach nur wissen, dass die Leistung auch davon abhängig sein kann, aber nicht unbedingt muss. Kohlenhydrat ist aber der Makronährstoff, den der menschliche Körper theoretisch nicht braucht. Also Eiweiß brauche ich für die ganzen Stoffwechselprozesse, für die Zellen, die sich regenerieren, blablabla. Fette, da kommen wir gleich noch zu, brauche ich auch. Ansonsten knicken all meine Hormone und auch viele Abläufe im menschlichen Körper zusammen. Aber Kohlenhydrate brauche ich nicht. Das ist also auch hier nochmal an die weiblichen Athletinnen und Kraftsportfreundinnen, die uns gleich zuhören mögen. Wir freuen uns, wenn ihr uns auch zuhört. Uns es bis hierhin geschafft habt. Danke. Da sei nochmal gesagt, gerade bei Frauen, die halt eh wenig Energie am Ende des Tages dann noch zu sich nehmen können in Reduktionsdiäten, die sparen dann tatsächlich viel über dem Verzicht von Kohlenhydraten ein, ganz einfach, weil sie es nicht brauchen. Ne?
Bei Kohlenhydraten gibt es noch ein Thema, was oft Gemüter erregt derzeit, und das ist das Thema Zucker. Zucker ist, wie alle anderen Kohlenhydrate, besteht wieder aus den zwei Glukosemolekülen. Der normale Einfachzucker, den ihr im Handel kauft, besteht aus zwei Glukosemolekülen, wird deshalb relativ schnell verdaut, hat dieses süßliche, diesen süßlichen Geschmack. Und genau, die Frage ist jetzt, ist es wirklich so schlimm, wie es überall in der Werbung verrufen wird? Oder darf ich überhaupt noch Zucker essen? Oder ist es vielleicht, kann ich mir so viel reinhauen, wie ich will?
Also ich bin immer ein Freund von der Aussage, die Menge macht das Gift. Ich persönlich habe gar kein Problem, ich habe kein Problem mit Zucker, ich bin abhängig, nein. Also ich denke einfach, wenn man seine Ernährung darauf fußt, dass man den ganzen Tag nur Haribos verzehrt, dann macht man was falsch. Da kann aber das arme Haribo-Gummibärchen nichts für und da kann der Zucker auch nicht für, dann habe ich einfach einen krankhaften Umgang mit diesem Makronährstoff. In Maßen ist Zucker völlig in Ordnung. Ich denke, wenn wir das historisch betrachten und einfach sehen, in 50er bis 70er, 80er Jahren, da waren die Süßigkeiten als Belohnung auch wirklich eine Belohnung. Und wenn wir jetzt mal 30 Jahre nach vorne spulen und gucken, im Jahr 2018, also fast schon 40 Jahre, Gott, bin ich alt, nach vorne spulen, dann gibt es Zucker überall. Also es ist halt einfach ein Überangebot da, was aber grundsätzlich auf die Ernährung zutrifft. Und in großen Mengen, Zucker, wie Richard gerade gesagt hat, ist süß, schmeckt gut, schiebt man sich gerne mal zwischendurch irgendwie einen Riegel, Handvoll Gummibärchen und so weiter rein und das ist natürlich auch immer sehr viel Energie, die ich mir da sehr schnell zuführe. Und dann wird es natürlich problematisch und natürlich kommen dann auch Erkrankungen mit dazu, die wir jetzt hier gar nicht aufführen wollen. Diabetes ist ja, das, glaube ich, das Bekannteste, was dann da folgen kann. Ich persönlich habe aber kein Problem mit Zucker und meine Diät letztes Jahr habe ich auch noch, glaube ich, bis zwei Wochen oder eine Woche vor dem Wettkampf habe ich noch schön meinen Lakritz, wie waren sie, salzige Lakritzheringe, abends noch gelutscht, hatte so einen langanhaltenden Lakritzgeschmack im Mund und war noch glücklich mit einem Lakritzhering, aber ansonsten ging's.
Genau, also wie gesagt, bei Zucker passt darauf auf, dass ihr das Ganze in Maßen und nicht in Massen konsumiert. Und dass ihr natürlich mit langkettigen Kohlenhydraten immer länger satt sein werdet. Und das könnt ihr natürlich eurer Situation anpassen, ob ihr jetzt gerade in der Diät seid oder ob ihr gerade, wenn ihr gerade so viel essen müsst, weil es bei euch relativ schwierig ist zuzunehmen, dann kann Zucker zum Beispiel auch hilfreich sein. So eine halbe Packung Haribo nach dem Training kann dann natürlich auch was Gutes für euch tun. Aber ich denke, das sind alles mal zu Diätformen. Ja, dass wir das da genauer besprechen werden. Und Steve hat es gerade schon angesprochen, wir haben jetzt noch einen dritten Makronährstoff und zwar sind das die Fette. Auch oft verrufen. Kurze Sache, was ist ein Fett überhaupt? Fett ist eine Verbindung aus Glycin und Fettsäuren und es gibt gesättigte und ungesättigte Fette. Sagt euch jetzt noch nicht so viel, aber ihr habt bestimmt schon mal gehört, es gibt gute und es gibt schlechte Fette. Was sind überhaupt gute und schlechte Fette?
Also ich persönlich würde jetzt sagen, Es gibt eigentlich nur ein schlechtes Fett, das man vermeiden sollte. Das sind die, Richard hat gerade von gesättigten und ungesättigten gesprochen, und Trommelwirbel, keins von beiden ist schlecht. Ich meine hiermit die Transfette, also wenn ich jetzt, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, Pflanzenöle, die erkaltet sind, dann wieder erhitzt werden. Da bilden sich Transfette raus, um es ganz einfach zu sagen. Und diese Transfette, da kann euer Körper gar nichts mit anfangen. Der kann die aber auch nicht besonders gut abtransportieren. Die lagern sich gerne in Arterien an und begünstigen, dass man im Alter dann schon mal einen Schlaganfall, Herzinfarkt und sonstige Folgeerscheinungen bekommt. Etwas, mit dem wir immer mehr jetzt aus gesundheitlicher Perspektive zu tun haben, weil die Leute natürlich immer mehr Fritteusenware und dergleichen zu sich nehmen. Die werden ja jetzt nicht schon in Butter frittiert, sondern im Pflanzenöl.
Das mit dem Alter trifft auf dich schon eher zu als auf mich.
Danke. Aber insofern würde ich sagen, Transfette sollte man versuchen zu meiden. Und von den guten Fetten, es gibt ja noch andere Kategorien, MCT-Öle, also Kokosnussöl, mittelkettige Triglyceride, bliblablub. Ich würde immer sagen, alle Fette sind gut. Ich brauche zum Beispiel auch gesättigte Fettsäuren, damit ich als männlicher Athlet meinen Testosteronhaushalt in der Waage halte. Ungesättigte Fettsäuren haben gesundheitliche Vorteile. Aber grundsätzlich gilt, die sind natürlich sehr energiedicht. Das heißt, wenn ich sehr viel Fett zu mir nehme, nehme ich auch viel Energie zu mir.
Genau. Und wir haben vor uns darüber gesprochen, dass Fette auch essentiell sind, im Gegensatz zu Kohlenhydraten, essentiell wie Eiweiße. Fette braucht ihr beispielsweise, wie es Steve schon angesprochen hat, für die Hormonproduktion und damit viele Prozesse in eurem Körper einfach so laufen, wie sie laufen sollen. Und Fette haben natürlich auch für eure Ernährung einen riesigen Vorteil, und zwar stillen Fette, die sind relativ langsam und schwer verdaulich, und Fette stillen deshalb gut euren Hunger. Das heißt, wenn ihr beispielsweise in der Diät seid und einen Salat oder was anderes zu euch nehmt, da kann es durchaus Sinn machen, die Fette immer zusammen mit eurer Mahlzeit, immer etwas Fette, wie zum Beispiel ein paar Nüsse oder so fürs Müsli mit, zu nutzen. Dadurch habt ihr eine langsamere Verdauung oder die Nährstoffe werden langsamer aufgenommen. Ihr habt dadurch, seid dadurch länger gesättigt und habt natürlich alle wichtigen Nährstoffe für euch aufgenommen.
Notwendig sind halt die Fette vor allen Dingen für euren Hormonhaushalt. Deswegen, da werden wir jetzt gleich zu kommen, nachdem wir einen weiteren Punkt angeschnitten haben. Aber solltet ihr die Fettzufuhr nicht komplett runterfahren oder runterdrosseln. Hier kann man auch wieder, ne, Wink an die Frauen. Die sind auch, die Periode einer Frau und so weiter ist extrem abhängig von den Fetten. Also gerade Frauen, die dann in so massive Reduktionsdiäten gehen, Bikini- und Fitness-Bodybuilding-Athletinnen kennen das, an irgendeinem Punkt setzt die Periode aus und dann wird das ganz kritisch für Frauen. Ne? Dann kann innerhalb von 1-2 Wochen können dann ganz massive Folgeprobleme kommen, wie kein Kalzium-Einlagerung in die Knochen und so weiter und so fort. Und es bringt halt nichts, den Sport auszuführen und dann im meinem gesetzten Alter, danke Richard, irgendwie mal Brüche und so weiter zu bekommen, weil man über Jahre mit seinem Körper Schindluder betrieben hat. Also Fette, Gott sei Dank, haben nicht mehr diesen schlechten Ruf, den sie noch vor Jahren hatten. Aber ein Fett, was immer untergeht, ist Omega-3. Da hole ich ganz kurz nur zu aus. Omega-3 ist das Fett, was in fettigen Seefischen enthalten ist. Und wir haben einen Omega-3, Omega-6 und Omega-9-Fette gibt es, aber Omega-3 und Omega-6 im menschlichen Körper sollte eigentlich im Verhältnis 1:1 sein. Bei den meisten ist es allerdings eher 1:25, weil Omega-6-Fettsäuren in Sonnenblumenöl und in verschiedenen Industriefetten drin vorkommen und die begünstigen Entzündungen in eurem Körper. Also wenn man, na, mir tut mal das Knie weh oder die Schulter tut mir weh und so weiter, kann das immer davon auch davon abhängig sein, dass ihr in der Ernährung extrem viel Omega-6 zu euch nehmt und kaum Omega-3. Und solltet ihr also 3 oder 4 Mal die Woche fettigen Seefisch zu euch nehmen oder konsumieren, dann ist eigentlich schon alles erstmal ziemlich gut. Dann könnte man halt gucken, dass man den Anteil Omega-6-Säuren herunterfährt. Aber wenn man das nicht macht, dann würde es durchaus Sinn machen können, Omega-3 zu supplementieren.
Genau. Wenn ich jetzt Omega-3 zu mir nehme und auf andere Weise gesättigte und ungesättigte Fettsäuren in einem gewissen oder in einem guten Verhältnis zueinander, dann bleibt natürlich für mich noch die Frage, wie viel Fett soll ich denn insgesamt essen? Das heißt, ich muss Gesättigte zu mir nehmen, Ungesättigte, es ist essentiell. Wie viel braucht denn nun mein Körper davon?
Meine Empfehlung wäre 1 Gramm pro Kilo Körpergewicht, damit macht man nichts falsch. Wiege ich jetzt 84 Kilo, dann würde ich erstmal sagen, Dein Eiweiß hast du berechnet, dann berechnest du dein Fett, gehst ganz einfach vor und nimmst 1 Gramm pro Kilo Körpergewicht und den Rest, den dir dein Rechner ausgespuckt hat für deinen Grundumsatz oder für, beziehungsweise für deinen Leistungsumsatz, den Grundumsatz musst du ja mindestens mal am Tag treffen, den darfst du dann mit den Fun Macros, mit den Kohlenhydraten auffüllen und viel Spaß beim Essen haben. Aber ich würde halt, ne, wenn ich jetzt 80 Kilo wiege, oder 84 Kilo aktuell, würde ich jetzt nicht sagen, dass ich da eine Diätform wähle, wo ich nur 35 oder 40 Gramm Fett pro Tag über einen längeren Zeitraum zu mir nehme. Dann könnte es halt einfach unangenehm werden.
Genau, versucht, dass ihr, wie gesagt, die Fette gut auf gesättigte und ungesättigte Fettsäuren aufteilt. Am besten auch über mehr, wenn ihr mehrere Mahlzeiten zu euch nehmt, auch auf mehrere Mahlzeiten aufteilen und euren Gesamtumsatz ausrechnen, dann Eiweiße und Fette festlegen und am Ende könnt ihr euch damit die Kohlenhydrate ausrechnen.
Vielleicht ganz kurz an der Stelle mal so eine ganz minimale Beispielrechnung. Ich weiß, wir haben immer Zeitdruck und wir haben auch schon Feedback bekommen, dass wir die Folgen nicht zu lang machen sollen. Aber wenn ich jetzt meine, ich nehme jetzt mal 80 Kilo, die ich wiege, nehme 2 Gramm Eiweiß pro Kilo Körpergewicht zu mir, dann wäre ich bei 160 Gramm Eiweiß. Die mal 4 bin ich bei, Richard, schlag mich, wenn ich das falsch sage, 160 mal 4 sind 400, 4 mal 6 sind 24, sind 640 Kilokalorien, die ich über Eiweiß zu mir nehme. Dann nehme ich 1 Gramm Fett pro Kilo Körpergewicht, also 80 Kilo. 80 mal 9 sind 720, wenn mich jetzt nicht alles trügt. Dann habe ich 720 plus 640, wäre ich bei 1380. 1360?
Nein, 1360.
Ach, Gott sei Dank.
Ja.
So, und jetzt hat mein Leistungsumsatzrechner mir ausgespuckt, dass mein Leistungsumsatz, sage ich jetzt einfach mal, 2800 Kilokalorien wären. Ich möchte aber zunehmen, also nehme ich nochmal so 200 Kilokalorien mehr als meinen Leistungsumsatz, weil wenn ich einen Leistungsumsatz habe, dann bin ich ja auf dem Punkt, wo ich mein Körpergewicht halte. Sagen wir also dann 3000 Kilokalorien, 1360 minus 3, oder 3000 minus 1360. Jetzt wird's aber langsam eng mit meinem Mathe. Fähigkeiten.
Sind wir bei 1640 und das teile ich jetzt durch 4 und dann komme ich rund auf meine Kohlenhydrate und bin bei 410 Gramm.
Sehr gut.
Kohlenhydraten.
Das sagt der Maschinenbauer.
Die ich dann zu mir nehmen kann. Genau. Dafür sitze ich hier. Genau. Wenn wir das alles mal durchgerechnet haben, wir haben jetzt viel über Makronährstoffe geredet und haben vor uns noch gesagt, es gibt Mikronährstoffe, die im Prinzip sich unterteilen oder großteils Mineralien und Vitamine. Und oder das sind die Mikronährstoffe, mit denen ihr euch beschäftigen solltet. Und da gibt es, haben wir jetzt mal 5 rausgepickt, die wir euch nur ganz kurz vorstellen wollen. Und das erste ist Zink. Zink ist ein Mineral und Zink ist für viele Dinge in eurem Körper verantwortlich, hauptsächlich aber Hormonproduktion, Wundheilung, ihr braucht es für Immunsystem, für den Muskelaufbau und eure Sexualhormone. Und viele von euch kennen Zink wahrscheinlich aus dem Thema Akne oder Hautreinheit, denn auch da kann euch Zink helfen, gerade wenn ihr mit Pickeln oder ähnliches Problem habt, Zink zu supplementieren in geringen Mengen, kann das auf jeden Fall gut für euren Körper sein.
Genau, an der Stelle eine Empfehlung von mir, da muss man ein bisschen mit Englisch sich auseinandersetzen, das kann jetzt erstmal nicht schaden und zweitens ist das Englisch jetzt auch nicht so super, super schlimm und schwierig. Es gibt die Webseite examine.com. Und das ist, glaube ich, so eine super Datenbank für alle, die sich mehr damit auch auseinandersetzen möchten. Da habe ich gerade mal nebenher Zink aufgerufen und dann, das ist dann ganz, auch ganz interessant. Es gibt verschiedene Formen von Zink, Zinkcitrat, Zinksulfat, Zinkgluconat. Das sind alles Dinge, auf die man einfach nicht achtet. Dann kauft man irgendein Zink und nimmt, wirft sich das seelenlos ein, weil man hat diese und jene Zahl gehört. Deswegen möchten wir auch hier an der Stelle keine Einnahmeempfehlungen geben, weil wir sind keine Ärzte und das würde ich sowieso grundsätzlich vermeiden. Nachher sagt irgendjemand, danke, ich habe wegen euch dieses und jenes Folgesymptom, weil ich habe das und das mir reingeschmissen. Macht's einfach, dass ihr alles, was ihr zu euch nehmen wollt, nicht einfach seelenlos kaufen, weil ihr es irgendwo gelesen habt oder uns zugehört habt, sondern schaut auch auf Webseiten wie Examine, die unabhängig sind und Berichte ins Netz stellen und dann werdet ihr da entsprechende Empfehlungen sehen.
Genau. Heutzutage hat jeder immer sein Smartphone dabei, kann jederzeit googeln. Und das sollte es für euch kein Problem sein, die 10 Sekunden zu investieren und einfach mal im Internet zu schauen, okay, was kaufe ich hier eigentlich? Und eine andere Website, wo ich zum Beispiel geschaut hatte, ist vitaminexpress.org. Dort findet ihr auch nochmal die einzelnen Vitamine und eine sehr kurze, schnelle Erklärung, was alles, ja, was die alles an eurem Körper bewirken, wofür ihr die braucht, was Mangelerscheinungen sind. Und wie gesagt, wir denken uns das ja nicht alles aus, sondern wir haben auch unsere Quellen, wo wir das herziehen und Lest auf jeden Fall da nochmal nach, wenn ihr da weitere Informationen haben wollt. Dann haben wir noch ein nächstes. Unser nächster Kandidat ist ein Vitamin, und zwar Vitamin D3. Und Vitamin D3 produziert ihr hauptsächlich in der Sonne. Und was das für genaue Auswirkungen hat, das wird euch der Steve kurz erklären.
Vitamin D3, erstmal vorweg gesagt, ist fettlöslich. Also es bringt nichts, euch irgendwie Vitamin D3 jetzt in Pillenform zu holen, einfach morgens euch eine Tablette einzuwerfen und zu sagen, yay, ich habe mein Vitamin D3 supplementiert, dann habt ihr sehr teures Pipi, aber kein Vitamin D3 im Körper. Also es sollte schon am besten immer mit einer großen Mahlzeit zu sich genommen werden.
Beziehungsweise gibt es das auch schon vorgelöst in fettlöslichen, in solchen kleinen Kapseln.
Genau, ja, oder in so Tropfen gibt, habe ich das mittlerweile auch mal gesehen.
Ja.
Auch da einfach Vorsicht bei Amazon, ne? 1000 Anbieter mit ganz vielen Empfehlungen, guckt euch einfach was an. Aber Vitamin D3 ist insofern wichtig, weil die kognitive Wahrnehmung wird dadurch verbessert, die Immungesundheit wird verbessert, die Knochenstruktur und Knochengesundheit wird verbessert. Es kann die Risiken an Krebserkrankungen vermindern, Herzerkrankungen, Diabetes, verschiedene Arten von Sklerosen können damit auch verbessert werden. Es hat natürlich auch einen positiven Einfluss aufs Testosteron. Grundsätzlich könnte man Vitamin D3 sehr schön entwickeln, indem man sich einfach in die Sonne flätzt. Erstens haben wir das Problem, dass bei uns Sonne, also ich wohne im Siegerland und das ist, glaube ich, eine der zweitregenreichsten Städte Deutschlands. Also Sonne sieht man hier relativ selten. Und dann sich jetzt mal 10 Stunden in die Sonne knallen, ist natürlich auch nicht so gut für die Haut. Und wenn man da, das weiß ich persönlich gar nicht, wenn man jetzt einen extremen UV-Blocker drauf schmiert, ob das dann die Vitamin D3-Produktion auch herabsetzt. Aber ist auch unerheblich. Grundsätzlich leben die meisten Menschen in westlichen Industrieländern einfach in Vitamin D3-Mangelgebieten, muss man so sagen.
Das liegt auch schon allein daran, dass ihr oft euren ganzen Tag drin verbringt, wenn ihr arbeitet 8 Stunden in der Zeit, während die Sonne scheint. Wenn ihr jetzt auf dem Bau arbeitet, zum Beispiel draußen, dann werdet ihr weniger einen Vitamin D3-Mangel haben und im Sommer natürlich auch weniger als im Winter. Deshalb kann es durchaus Sinn machen, das Ganze zu supplementieren, und schaut da einfach nochmal drauf, dass ihr das in richtigen Mengen zu euch nehmt. Wie gesagt, wir wollen jetzt hier keine Empfehlungen abgeben, schaut da im Internet, lest da nochmal nach. Wir können da das auch nochmal genauer behandeln, wenn ihr das wollt. Und dass ihr das natürlich immer gesagt, wie gesagt, mit Fett zu euch nehmt. Und es kann natürlich auch einen großen Einfluss auf eure Psyche haben. Deshalb, ich merke das zum Beispiel, ich nehme im Winter immer Vitamin D3 zu mir, einfach weil ich merke, wenn mir die Sonne fehlt, das Vitamin D3, dass ich, wenn ich das zusätzlich supplementiere, ich mich besser fühle und genau, mein allgemeiner Zustand sich verbessert.
Ja, ich bin ein dunklerer Hauttyp. Ich kann zum Beispiel mehr Vitamin D3 vertragen, einfach weil ich normalerweise mehr produzieren würde, aber auch meistens hier in meiner Höhle hermetisch abgeriegelt von der Menschheit irgendwo rumeiere und mich nicht den Sonnenstrahlen aussetze. Dann noch ein Tipp, ob ihr nun CeraScreen nehmt oder Herbano, andere Anbieter. Man kann das mittlerweile auch im Selbsttest einfach herausfinden, wie der eigene, körpereigene Vitamin D3-Wert ist. Da piekst man sich mal, macht das dann auf so ein Röhrchen drauf, schickt das ein und da kriegt man in der Regel eigentlich ganz gute Werte wieder. CeraScreen bekommt da häufig positive Empfehlungen. Ansonsten muss man das natürlich beim Arzt feststellen lassen. Ich würde aber grundsätzlich immer den Tipp geben, sich beim Arzt auch beraten zu lassen, nicht einfach wild jetzt irgendwelche Tabletten einzuschmeißen. Wir haben aber noch einen weiteren Mikronährstoff und das wäre Vitamin C. Dazu sagt euch der Richard jetzt was.
Genau, Vitamin C kennen wahrscheinlich die meisten von euch. Vitamin C ist grundsätzlich wichtig für euer Immunsystem. Es ist ein wasserlöslicher Antioxidant und es ist auch wichtig für die Bildung von Haaren, Knochen, Bindegewebe, Haut und es ist notwendig für die Abwehr von Infekten, das heißt eure weißen Blutkörperchen, die Leukozyten benötigen Vitamin C, um Infekte abzuwehren und es ist deshalb, ja, wie gesagt, wichtig für eure Gesundheit. Wie nimmt man am besten Vitamin C zu sich? Ihr könnt das natürlich supplementieren, aber in vielen Gemüsesorten, Obst, was da viele zum Beispiel nicht sehen, ist auch zum Beispiel in Kartoffeln ist mehr Vitamin C drin als in Äpfeln. Wenn ihr euch da ausreichend gesund ernährt mit Gemüse und Obst, nehmt ihr oft genug Vitamin C zu euch. Und wer natürlich auf Nummer sicher gehen kann, kann das Ganze nochmal supplementieren. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten und wahrscheinlich sehr viele Anbieter, da auch nochmal im Internet nachlesen. Vorher schlau machen, bevor man irgendwelche Kapseln beim DM kauft. Und einfach die 3 Minuten investieren, weil wenn ihr euch Vitamine oder Mineralstoffe kauft, dann sind es auch meistens Packungen, die für 100 Tage oder ähnliches reichen. Da lohnt es sich schon einfach mal 3 Minuten da rein zu investieren, kurz zu vergleichen und dann was Richtiges zu kaufen, anstatt nur 2 Euro weniger auszugeben, um am Ende nur Quatsch in euren Körper reinzuschütten, der ihm nichts bringt.
Genau, jetzt ist mir noch was eingefallen. Und zwar haben wir ja gerade von Vitamin D3 gesprochen. Vitamin D3, wenn man das zu sich nimmt in höheren Dosierungen, kann als relativ unangenehmen Nebeneffekt haben, dass es die Arterien mit Kalk zulagert. Grundsätzlich wird die Kalkzufuhr verbessert, aber weil man halt mehr Vitamin D3 zu sich nimmt, lagert es sich halt ab. Und deswegen, vor ein paar Jahren wurde halt sehr häufig Vitamin D3 überall empfohlen und dann kamen verschiedene YouTuber, GroKo und so weiter, haben dann auch klärenderweise Gott sei Dank gesagt, ne, Vitamin D3 in hohen Mengen, dann müsst ihr auch Vitamin K2 zu euch nehmen. Vitamin K, genau wie Vitamin D, E und Vitamin A sind fettlösliche Vitamine. Meistens gibt die, wie Richard schon gesagt hat, die gibt es in Kombipräparaten. Das sind diese, wir sehen auch so Fischölkapseln, da ist dann Vitamin D3 und K2 drin. Und Vitamin K2, das kommt von Koagulation, sorgt einfach dafür, dass die arteriellen Kalkablagerungen dahin gebracht werden, in den Knochen, wo sie eigentlich hingehören. Also solltet ihr Vitamin D3 überlegen zu supplementieren, auf jeden Fall Vitamin K2 auch zu euch nehmen. Da Vorsicht, es gibt Leute mit Blutgerinnungsproblemen, die sollten ganz vorsichtig mit so Geschichten sein und nicht einfach wild irgendwas zu sich nehmen. Also wer mit Blutgerinnungsparametern Probleme hat, bitte erstmal alles mit dem Arzt klären. Das sei ganz wichtig, an dieser Stelle gesagt zu sein.
Genau. Und das letzte Mikronährstoff, den wir noch haben, bevor wir euch heute entlassen, ist Magnesium. Und zwar Magnesium kennt die meisten von euch wahrscheinlich als Muskelentspanner und gegen Krämpfe. Es reguliert aber euren Herz, euren Blutdruck und dient auch, ihr benötigt es im Körper zur Bereitstellung von Energie. Es ist in Zehen und Knochen enthalten und auch wichtig für die Reizübertragung zwischen Nerven und Muskeln. Magnesium kann man auch wieder über vielfältigste Wege supplementieren. Es ist auch in vielen Nahrungsmitteln enthalten. Da könnt ihr einfach im Internet, wenn ihr das mal sucht, am besten ist natürlich immer, ihr nehmt das über die Nahrung auf. Einfach im Internet mal googeln, Magnesium, Ernährung, Tabellen, da findet ihr was. Oder wieder zum Beispiel auf vitaminexpress.org vorbeischauen. Da findet ihr auch eine kurze Zusammenfassung nochmal, was macht Magnesium, wofür brauche ich es, was sind Mangelerscheinungen und wie nehme ich es am besten zu mir.
Ja, an der Stelle sei noch gesagt, manche Leute nehmen abends Magnesium zu sich, dann weil es auch den Schlaf verbessern kann. Und dann nehmen die so und so viel Milligramm, wollten ja keine Zahlen nennen, abends zu sich und berichten dann von einer verbesserten Schlafqualität. Also wer unter Schlafproblemen leidet, der kann das sicherlich auch mal probieren. Jetzt haben wir relativ viel gesprochen und wollen euch aber nicht entlassen, ohne euch noch weiterführende Themen und beziehungsweise weiterführende Denkanstöße zu geben, als auch Sachen, mit denen man sich auseinandersetzen kann. Ich eröffne mal ganz kurz die Runde. Ein Buch, was ich auf jeden Fall empfehlen möchte für alle, die sich in dem Thema interessieren, ist von Frank-Holger Acker, Intermittent Fasting 2.0. Da geht es eigentlich um diese Diätform intermittierendes Fasten, wo auch die gesundheitlichen Vorteile genannt werden. Aber der macht einen sehr, sehr guten Abriss auch auf biochemischer Natur über die ganzen Makronährstoffe und auch Spurenelemente. Also das kann man nur empfehlen. Ist auch ein sehr 140, 150 Seiten Buch. Kann man schnell mal durchlesen.
Genau. Ansonsten, womit solltet ihr euch noch beschäftigen? Also alles, was wir jetzt angesprochen haben. Wir haben gesprochen heute über Kalorien. Wir haben gesprochen über die 3 Makronährstoffe, Eiweiße, Fette, Kohlenhydrate. Welche brauche ich? Welche brauche ich theoretisch nicht? Wofür sind sie gut? Was können sie? Und über 5 Mikronährstoffe, Zink, Vitamin D3, Vitamin C, K2 und Magnesium. Das haben wir natürlich alles nur angeschnitten und genauere Informationen dazu findet ihr beispielsweise zum Zitratzyklus auf unserem Blog im Internet. Und wenn ihr natürlich dazu Fragen habt oder ihr wollt, dass wir das gerne nochmal genauer behandeln, dann lasst uns dazu in Kommentaren, was da sagt, was ihr genauer wissen wollt und womit ihr euch sonst nochmal oder womit ihr uns nochmal beschäftigen werden, ist einmal Diätform, das heißt, wie wirken die Makronährstoffe am besten zusammen, wie kann ich meine Diät gestalten, dann solltet ihr euch damit beschäftigen, wie ist eigentlich mein Grundtagesbedarf und wie setzt der sich zusammen. Schwankt der vielleicht auch stark, wenn ich mich am Wochenende wenig bewege und unter der Woche zum Beispiel auf Arbeit sehr viel? Und als letztes noch, was ist in dem enthalten, was ihr esst? Das bedeutet einmal, dass ihr hinten einfach mal auf die Verpackung schaut, was ist da überhaupt drin an Eiweiß, Fetten, Kohlenhydraten, aber auch schaut, welche Mikronährstoffe sind denn in meinen Nahrungsmitteln, die ich regelmäßig zu mir nehme, vorhanden. Warum ist es zum Beispiel, was ist der Unterschied, wenn ich eine Kartoffel nehme oder wenn ich mir einfach Nudeln reinhaue? Sie haben beides irgendwo Kohlenhydrate drin. Und dann natürlich auch schaut, woher kommt eure Nahrung. Also bevor ihr jetzt anfangt, euch 10.000 Supplements zu holen, ich glaube, das ist auch nochmal ein extra Thema, wie wir da reden können, ist es wahrscheinlich am Anfang erstmal am sinnvollsten, dass ihr schaut, kauft viel Gemüse, viel Obst, ernährt euch am besten immer von den Sachen, die ihr so kaufen könnt, wie sie in der Natur vorkommen, ob das nur Fleisch ist oder Kartoffeln oder Reis, und nicht so viel Verarbeitetes kaufen. Und versucht auch, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt, finanziell auf nachhaltige Produkte und auf Bioprodukte zu setzen.
Genau, das ist uns auch nochmal wichtig zu betonen. Gerade die 6 Gramm Eiweißgeschichte zeigt ja, was für immense Mengen notwendig sind oder auch manchmal propagiert werden, die man zu sich nehmen müsste. Deutlich geringere Werte sind auch möglich, so wie Richard das gesagt hat, und dann wird man auch wunderbare Ergebnisse damit erzielen. Aber unabhängig davon, wie viel Eiweiß ihr zu euch nehmen wollt, denkt auch an der Stelle mal die armen Tiere. Das soll jetzt kein ESO-Aufruf oder sonst irgendwas sein. Ich denke einfach, mit einem verantwortungsvollen Umgang mit seiner Umwelt und mit der Welt allgemein sollte man jetzt nicht seelenlos hier die 5 Kilo Charge Fleisch für 8,99 Euro sich vom Discounter holen. Das ist, glaube ich, zu kurz gedacht, weil man extrem viel seinem Körper auch zuführt. Das billige Fleisch muss ja auch irgendwie in der Art und Weise produziert und hergestellt werden. Versucht euch das Geld von den Supplementen wegzunehmen und in eine ausgewogene, gesunde und nachhaltige Ernährung zu investieren.
Ja, und damit wären wir heute eigentlich dann auch schon wieder am Ende. Wir haben schon wieder unser 45-Minuten-Limit überzogen.
Ich will wieder Schimpfe von Andrew.
Diesmal war es nicht so viel eigene Meinung oder Spaß, sondern eher einfach mal nochmal wiederholen und für manche vielleicht auch nochmal den Denkanschluss geben, sich da mehr zu informieren. Das ist eine Grundlage für das, was wir später weiter besprechen werden. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht, war vor allem informativ und dass ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Und dass ihr uns jetzt über alle Plattformen am besten erreicht.
Genau, lasst uns Feedback da. Wir machen gerade so eine Art Basic-Serie, die werden wir jetzt noch weiter ausbauen. Vielen lieben Dank, dass ihr es bis hierhin ausgehalten habt. Raphael hat kleine Waden, das sei nochmal gesagt, weil kein Podcast ohne Raphaels kleine Waden.
Und dann wünschen wir euch noch eine schöne Woche.
Okay, haut rein. Ciao.
Ciao.